herzlich willkommen zum Wachstumsfeuer Podcast, deinem Podcast für persönliches Wachstum mit Nico Juranek. Ja, das Jahresende ist nah, die letzten Wochen in 2018 sind super, super schnell vergangen und es hat sich dieses Jahr einfach so viel getan. Und ich habe jetzt einfach so ein bisschen Zeit genommen, um das letzte Jahr zu reflektieren. Was ist gut gegangen, was ist schlecht gegangen und habe da so die vier größten Learnings für mich herausgefasst, die 2018 für mich einfach wesentlich verändert haben. Und ja, ich möchte so diese vier Learnings erzählen, warum sie so wichtig sind, was sie genau für einen Unterschied gemacht haben und was ich daraus für das neue Jahr mitnehmen möchte. Viel Spaß damit und lass uns die Episode starten. Wenn ich zurückblicke, sehe ich nichts zu bereuen und nur wenig zu korrigieren. Das ist ein sehr schönes Zitat für den Jahresabschluss, meiner Meinung nach. Die letzten Wochen von 2018, die sind jetzt wirklich so schnell vergangen und ich nehme da am Jahresende einfach gerne die Zeit, da das letzte Jahr, die letzten Monate so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Und es ist wirklich vieles geschehen und ich bin für unglaublich viele Sachen dankbar. Ich durfte extrem vieles lernen, tolle neue Menschen kennenlernen. Ja, ein unglaubliches Jahr. Und in dieser Episode möchte ich dir so gesehen die vier größten Learnings, die für mich 2018 am bedeutendsten waren, einfach mit dir teilen. Und ja, starten wir gleich mit dem ersten. Das erste große Learning ist ein Thema, das mich schon länger begleitet. Es geht nämlich um den Fokus oder lerne Nein zu sagen. Wenn du so wie ich bist, dann wirst du dich da auch sofort wiederfinden. Also so Menschen, die halt so unglaublich kreativ sind, engagiert sind, vielseitig interessiert sind, sich sofort motiviert in neue Projekte hineinwerfen, einfach weil sie sagen, wow, das ist eine coole Sache, das möchte ich unterstützen, das möchte ich ausprobieren, da kann ich was lernen, bin ich sofort dabei. Ist eine richtig, richtig coole Sache, weil man eben extrem viel lernen kann, es ergeben sich neue Möglichkeiten, aber natürlich bringt das auch immer so eine Schattenseite mit sich. Und wenn man da nicht aufpasst, dann kann das einen ziemlich unangenehm überraschen. Weil die meisten Projekte, die wir uns so antun, die nehmen dann im Endeffekt doch deutlich mehr Zeit in Anspruch, als wir das vielleicht vorher rational einplanen können. In der Theorie können wir da vielleicht sagen, ja, das wird 5 Stunden dauern und in der Praxis, weißt du, kommt dann irgendwas dazwischen und auf einmal dauert es, weiß nicht, 3 Stunden länger. Und wenn man da nicht aufpasst, dann ist das natürlich ziemlich mühsam, weil es dann mit anderen Sachen wieder zu überschneiden beginnt und auf einmal keine oder nur noch ganz wenig Zeit dafür übrig bleibt. Und ja, was ist passiert dann daraus? Natürlich beginnt man dann die Dinge nur noch halb zu machen oder nicht mehr so gut, wie man sie eigentlich könnte oder wollte. Und für mich ist das unglaublich frustrierend, wenn ich das merke, wenn ich mich da ertappe, ja, stelle da sehr hohe Ansprüche an mich und wenn ich dann merke, ich tendiere dann dazu, dass ich das gerade nicht so mache, wie man das vorstellt, dann ja, ist das unglaublich frustrierend. Und irgendwie kippt man ja dann in so einen reaktiven Modus hinein, wo man immer nur hinterher rennt, wo man immer nur versucht, das auszugleichen und irgendwie halbwegs auf den Zeitplan einzuhalten, anstatt wirklich proaktiv zu sein, zu entscheiden, jetzt mache ich das und in einer Stunde mache ich das andere, was meiner Meinung nach auch sehr viel entspannt ist, wenn man so wirklich die Kontrolle darüber hat. Ja, aber was kann man jetzt dagegen tun? Und das ist natürlich so eine Sache, ein Problem, mit dem wir dann nicht alleine sind, weil es davor schon tausende andere Menschen gegeben haben, die genau mit diesem gleichen Problem zu kämpfen hatten. Und dementsprechend gibt es da natürlich auch Hilfe. Und ja, was ist so diese Erkenntnis jetzt? So die Lösung für mich für mehr Fokus. Da gibt es so also ein bekanntes Akronym FOCUS, also im Englischen mit C geschrieben, quasi Follow One Course until Success. Sprich, wenn man immer nur eine Sache macht, dann kann man seine volle Zeit und Energie dort auch hineinstecken. Kann natürlich nicht abgelenkt werden, ist an sich ganz logisch. Aber was bedeutet das für uns kreative und wirklich engagierte Menschen, die in mehreren Projekten drinstecken? Das ist natürlich immer sehr, sehr frustrierend. Also ich mag diese sehr unangenehme Wahrheit meiner Meinung nach. Und ich bin dennoch der Überzeugung, dass man selbst mehrere Projekte gut managen kann, wenn man wirklich effizient arbeitet. Und das heißt aber, dass man wirklich bei allen möglichen Ablenkungen absolut hart bleiben muss und sich überhaupt nicht ablenken lassen darf. Weil was passiert? Wenn du es eben so schaffst, deine Projekte so gut zu planen und so zu managen, dass alles in deinem Tag, in deinem Kalender irgendwie Platz findet und du alles gut erledigst, dann sehe ich darin überhaupt kein Problem. Dann mach so viele Sachen, wie sie sich ausgehen. Aber sobald du da bei einer Sache rausfällst und diese eine Sache beginnt, dann eine andere Sache in Mitleidenschaft zu ziehen, dann gibt es meiner Meinung nach leider keine andere Lösung. Zumindest kenne ich sie bis jetzt nicht. Wenn du da eine Lösung gefunden hast, dann lass es mich gerne wissen. Aber ich kenne da leider keine andere, als meine Prioritäten noch klarer setzen zu müssen und wirklich die unwesentlichen Dinge von den wesentlichen zu unterscheiden und dementsprechend auch von der Liste zu streichen. Tut natürlich auch sehr weh, wenn man vieles machen würde, aber Prioritäten bedeutet jetzt nicht, alles einfach wichtig zu machen, sondern das sind in der Regel halt einfach ein bis maximal drei Dinge, auf die man sich täglich konzentrieren kann. Ja, und der Rest, den muss man beiseite lassen. Gemäß einfach dem Motto, ist auch einer meiner Lieblingssätze, wenn es nicht ein absolutes und unbedingtes Ja ist, dann ist es einfach ein Nein. Und ich glaube, es ist wichtig, auch ein bisschen langfristiger zu denken, weil auch da ist, glaube ich, so unser Persönlichkeitstyp so ein bisschen, wir wollen alles jetzt und alles sofort machen und übersehen dabei, dass wir es durchaus einteilen können, dass wir es durchaus planen können und auch später was anderes machen können. Sprich, wir können wirklich alles machen, aber nicht alles zur selben Zeit. Und vielleicht hilft es dir auch, wenn du dann sagst, ja, ich kann es machen, aber nein, nicht dieses Jahr. Es ist jetzt einfach nicht wichtig, das andere ist einfach wichtiger. Und wir erreichen einfach mehr, wenn wir weniger machen. Und das dafür gut, als vieles eben nur halb. Und insgeheim können wir da ruhig ehrlich zu uns sein. Du weißt es, ich weiß es. Es ist so. Und es bringt einfach nichts, den gleichen Fehler immer wieder und immer wieder zu wiederholen. Und deswegen würde ich sagen, nutzen wir diese Chance, wirklich klare Entscheidungen zu treffen, worauf wir uns im neuen Jahr wirklich konzentrieren wollen. Also was ist uns wichtig, wo sind wirklich unsere Prioritäten und alles andere, was ja untergeordnet ist, zu streichen oder deutlich zu reduzieren. Und ja, eine Frage vielleicht an dich, wozu solltest du Nein sagen? Was kostet dich so deinen Fokus, was du jetzt ins neue Jahr mitnehmen kannst? Kommen wir zum zweiten Learning und machen wir jetzt einen Themenwechsel. Wir kommen so gesehen vom Selbstmanagement, von der Produktivität ins Thema Leadership. Nämlich die Erkenntnis, Zufälle, Alphas können eine Gruppe zerstören. Und das war für mich eine unglaublich auch harte, aber sehr interessante Erfahrung. Wie du weißt, bin ich ja gerade in der Ausbildung zum Diplomierten Trainer für Erwachsenenbildung. Und wir hatten da verschiedene Module. Und letztes Mal hatten wir ein Modul, ein Wochenende zum Thema Gruppendynamik. Und da haben wir uns natürlich ausgiebigst mit zahlreichen Übungen beschäftigt und durften es am eigenen Leib lernen, wie eine Gruppe funktioniert, was sie braucht, um weiterzukommen gemeinsam und aber auch, was sie zerstören kann, ja, wo sie garantiert zugrunde geht. Und einer dieser Wege, wo eine Gruppe garantiert nicht funktionieren kann, ist es, wenn mehrere starke Personen ihren Willen durchsetzen wollen. Und das vielleicht so zum Wohl der Gruppe machen wollen, aber trotzdem klar ihre eigene Perspektive durchsetzen wollen. Und da gibt es ein Modell, nämlich das Rangdynamikmodell von Raoul Schindler, wonach es in einer Gruppe mehrere Rollen gibt. Die bekannteste ist so gesehen immer diese Alpha-Rolle, einfach die Leader-Rolle. Der Leader hat so gesehen die Vision, das Ziel und weiß, wie er das mit der Gruppe erreichen kann. Dann gibt es noch die Beta- und die Gamma-Rollen, was mehr oder weniger unterstützende Rollen sind, die dann Alpha eben dabei helfen, dieses Ziel zu erreichen als Gruppe. Und dann gibt es noch die Omega-Rolle, der quasi eine Gegenposition zum Alpha einnimmt. Das Problem dabei natürlich, es kann halt nur einen Alpha geben, der das Team anführt. Weil es eben, sobald es mehr Alphas gibt, die die Positionen für sich beanspruchen wollen, weil sie einfach glauben, zu wissen, was gut für die Gruppe ist, dann stehen sie mit diesem in Konkurrenz. Und in der Gruppe gibt es dann einfach innere Kämpfe, die sie ihrem Ziel natürlich nicht näher bringen, sondern sogar gefährdet. Und von dem her war für mich ein essentielles Learning da, wirklich sich zum Wohle der Gruppe zurückzunehmen, ist oft, ja, gerade für das Ego von starken Persönlichkeiten gar nicht so einfach, aber absolut essentiell. Kann dir da eine Geschichte erzählen von einer Übung, die wir da gehabt haben. Also wir haben so als Gruppe den Auftrag bekommen, mit so einem Seilsystem mehrere Holzbausteine aufeinander zu stapeln. Du kannst dir so vorstellen, wir sind so als Gruppe mit 18 Leuten im Kreis gestanden und jeder hat einen Griff in die Hand bekommen, an dessen Ende ein Seil befestigt war. Und all diese Seile sind in der Mitte zusammengelaufen, zu einem Knoten, wo eine kleine Plattform war, wo so ein Metallhaken hinuntergebaumelt ist. Und dann hat es eben so im Raum verteilt mehr Holzbausteine gegeben, die so Kerben gehabt haben, wo man sie mit diesem Haken hochheben hat können. Und dementsprechend hat jeder halt mit seinem Seil den Verlauf dieses Krans beeinflussen können. Und dementsprechend hat man sich halt gut absprechen müssen, dass man dieses Seil gemeinsam erreicht. Und was an sich eigentlich ein Spiel für Kinder ist, das in der Regel in 20 bis 45 Minuten erledigt sein sollte, das hat uns fast 2 Stunden Zeit abverlangt. Das ist unglaublich. Und was ist geschehen? Auch wenn es jetzt niemand wirklich zugeben wollte, hat es immer einige Personen gegeben, die ihren eigenen Führungsanspruch nicht wirklich loslassen konnten. Und das passiert dann oft gar nicht bewusst oder wirklich so unbewusst, aber allein wenn dann jemand so einen neuen Vorschlag einbringt, merkt man dann schon, ja, auch wenn sie jetzt nichts sagen, so sind sie irgendwie dagegen oder möchten halt ihre eigene Idee durchsetzen. Und selbst wenn sie jetzt quasi nichts sagen und einfach einmal mitmachen, dann wirkt sich das irgendwie fast unbewusst aus und mit der kleinsten Fingerbewegung können sie so das ganze System manipulieren. Und dementsprechend sind dann die Bausteine die ganze Zeit wieder umgefallen, haben wir wieder einen verloren und das war natürlich für die gesamte Gruppe extremst frustrierend. Und erst dann ziemlich spät am Abend, wie wir uns da wirklich als Gruppe auf ein gemeinsames Vorgehen geeinigt haben und wirklich eine Person, die ab dann die Entscheidungen für die ganze Gruppe getroffen hat, wo dann alle gesagt haben, ja, sie akzeptieren das und sie machen das jetzt mit, dann ist es wie am Schnürchen gelaufen und wir haben das in kürzester Zeit geschafft. Und so gesehen, die Lösung für eine wirklich starke Gruppe, da hat uns so diese Erfahrung natürlich, also diese Erkenntnis mit voller Wucht getroffen, weil sie uns ganz klar unser Ego vor Augen geführt hat, dass der Gruppe bis dorthin geschadet hat. Und ebenso diese Dinge wie Proaktivität, eine eigene Meinung, kritisches Denken, Umsetzung, das sind an sich eben extremst wichtige Eigenschaften. Aber in einer Gruppe, die ein gemeinsames Ziel hat, kann das auch absolut kontraproduktiv sein. Und dementsprechend darf man auch lernen, sich da mal zurückzunehmen und die Gruppe auf einem anderen Weg zu unterstützen, als immer nur in der Alpha-Rolle. Weil es natürlich auch zahlreiche andere Möglichkeiten gibt, die Gruppe voranzubringen. Nicht nur als Leader, sondern eben mit einer besonderen Eigenschaft, die du vielleicht nur du hast, die Gruppe braucht einfach. Und dementsprechend wichtig ist es einfach, die eigenen Fähigkeiten zu kennen und den Bedürfnissen der Gruppe ständig gegenüberzustellen. Was braucht es jetzt wirklich? Und ja, auch da ist wieder eine Frage für dich, wenn du jetzt in einem Verein bist oder in einer Organisation oder sonst in einem Arbeitsteam bist oder so, ja, mit anderen Menschen zusammenarbeitest, was glaubst du, würde dein Team noch brauchen, um besser zu funktionieren? Wie könntest du deinem Verein oder deinem Team dann noch besser helfen mit den Sachen, die du schon hast? Also zweites großes Learning für mich, sich selbst etwas zurücknehmen zum Wohle der Gruppe. Kommen wir zum dritten großen Learning, kehren wir wieder zum Thema Produktivität zurück. Nämlich jetzt aber zur abstrakten Frage, wie viel Produktivität ist genug? Weil wenn man etwas bewegen will und immer nur handelt und umsetzen will, dann kann es auch leicht passieren, dass man in ein ständiges Leistungsdenken fällt. Und das haben wir in der Gruppe so gesehen auch gehabt. Viele starke Persönlichkeiten, alle wollten was erreichen, alle waren extrem motiviert, wollten mit der Gruppe ja, wirklich Gas geben und sind so doch in dieses volle Leistungsdenken hineingefallen. Und das Gleiche lässt sich auch oft beobachten, wenn man dann allein ist. Wenn man denkt, ja, ich muss jetzt einfach produktiver sein, ich könnte jetzt mehr in den Tag hineinpacken, ich könnte meine Termine strafen, ich könnte dort noch ein bisschen Zeit sparen, brauche ich überhaupt Pausen oder kann ich das ausfallen lassen? Und das sind so ja, ein paar Gedanken, die schneller mal in den Kopf kommen können. Und was in vielen Fällen sicher hilfreich ist, um den Tag besser zu strukturieren und zu strafen und um mehr Sachen zu erledigen, das kann aber auch ab einem gewissen Level absolut kontraproduktiv wirken. Das ist dann besonders, glaube ich, wenn man dann so ständig auf Zug ist oder halt gestresst und beschäftigt ist. Oder aber, wenn man auch in Beziehungen oder im Gespräch mit anderen Gesagtes oder Versprechen vergisst, weil man eigentlich immer nur halb zuhört, weil man eigentlich in Gedanken immer nur bei der Arbeit ist. Und ich glaube, da ist ein Vergleich mit dem sportlichen Training jetzt eigentlich auch recht gut, weil dort wächst der Muskel ja auch nur, wenn man ihn belastet, aber dann noch Zeit zur Pause gibt. Und wenn man jetzt ständig trainiert, dann schädigt das den Muskel, weil man natürlich ihm nie die Zeit zur Erholung gibt. Und das wird sich dann halt irgendwann in einer Verletzung rächen. Und dementsprechend braucht es halt auch ab und zu eine Pause. Und die logische Frage, die sich da jetzt natürlich stellt, ist, wie effizient muss, kann oder soll ein Mensch eigentlich funktionieren? Und wie viel Produktivität ist genug, unter Anführungszeichen? Und was ich da jetzt gelernt habe in diesem Jahr ist, ich glaube jetzt gar nicht, dass es da eine pauschale oder allgemein gültige Antwort gibt, weil was für den einen zu viel ist, kann der andere vielleicht noch gar nicht bemerken. Und ich glaube aber für meinen Teil, dass eben die Grenze dann überschritten ist, wenn andere Lebensbereiche auch darunter zu leiden beginnen. Also wie ich es gesagt habe, eben wenn die Arbeit in Gedanken vom Büro nach Hause mitwandert und in den Gesprächen mit seiner Familie, mit seinem Partner, mit seinen Liebsten, dass man da nicht wirklich präsent ist und echt voll abgelenkt ist. Oder wenn man anfängt, wenn man merkt, dass der Schlaf nicht mehr gut ist, wenn da Schlafprobleme auftreten oder wenn der Stress die Lebensqualität eben deutlich mindert. Oder wenn man schon gar nicht mehr weiß, was man optimieren soll, weil das meiste eh schon so effizient läuft und man trotzdem glaubt, dass man zu wenig Zeit hat. Und ein Fehler, den viele meiner Meinung nach auch machen, ist einfach die Produktivität mit Beschäftigtsein gleichzusetzen. Und das ist absolut falsch, weil wenn ich produktiv und effizient bin, dann erledige ich Dinge und kann mich wieder etwas Neuem widmen. Aber viele sind einfach nur beschäftigt und jammern, wie viel sie zu tun haben. Und oft wiederholt sich die gleiche Sache dann von Tag zu Tag, von Woche zu Woche. Und der Kalender kann noch so voll mit unwichtigen Dingen sein, man kommt dann einfach nicht weiter. Und ich glaube, wenn man sich dem bewusst ist, dann sollte man für sich selbst ganz schnell merken, ob diese Grenze vielleicht schon überschritten ist und man sich nicht doch etwas mehr zurücknehmen sollte. Weil gerade in den Pausen erhalten wir diese Kraft und Energie wieder zurück, die uns vielleicht gefehlt hat, die vielleicht so dieser eine fehlende Faktor war, um die eine Sache fertig zu bringen. Und ja, während ich ein großer Fan von Produktivität bin, bedeutet das für mich jetzt auch im nächsten Jahr, 2019, dass ich wöchentlich wirklich fixe Zeiten einplane, wo ich mir bewusst Pausen frei halte, wo ich vielleicht gar nichts mache, aber einfach so quasi diese Zeit reserviert, dass ich dann wirklich durcharbeite. Oder halt nur Dinge mache, die Erholung dienen, die Spaß machen, die für die Regeneration gut sind oder eben ja auch anderen wichtigen Lebensbereichen dienen. Und wenn du dir jetzt so diese Frage stellst, was könnte das für dich bedeuten? Wo ist so deine persönliche Produktivitätsgrenze? Wie viel Selbstoptimierung brauchst du oder ja, willst du eigentlich haben? Und was ist da wirklich gut für dich? Also ich lade dich auch dich ein, diese Frage ins neue Jahr mitzunehmen. Und ja, kommen wir zum vierten Learning von 2018, nämlich Bereich der Atmung, beziehungsweise der unterschätzte Einfluss, den die Atmung auf unsere Performance hat. Und ja, da gehen wir jetzt eigentlich mehr in den gesundheitlichen Bereich, aber ich finde, das kann man jetzt gar nicht so klar trennen, weil einfach das eine mit dem anderen verschwimmt und alles irgendwie wechselseitig Einfluss hat. Und ich habe mich im letzten Jahr wirklich ausführlich damit beschäftigt, wie man mit einfachen Techniken seine Performance deutlich steigern kann. Also eben, ob für mehr Leistung, bessere Gesundheit, weniger Stress, besserer Schlaf, größere Konzentration. Die Atmung spielt da überall eine zentrale Rolle. Und dabei bin ich auf das Buch von Wim Hof gestoßen, Becoming the Iceman. Ich habe den Link auch in den Shownotes verpackt. Und das kann ich dir nur empfehlen. Weil im Wesentlichen geht es darum, wie man halt durch bestimmte Atemtechniken, durch Kälteexpression oder kalte Duschen und Meditation, Mentaltraining die Versorgung seines Körpers mit Sauerstoff deutlich verbessern kann. Wie man auch besser Schadstoffe aus dem Körper bringt und wie man den Körper im wahrsten Sinne zu mehr Leistung und Gesundheit trainieren kann. Habt auch ein super, super gut erklärtes Video im Artikel angepackt, also schau auf jeden Fall in die Shownotes rein, wenn du das hörst. Und ja, so ein paar konkrete Resultate, die ich da einfach durch eine bessere Atmung erlebt habe. Das war jetzt so ein 10-Wochen-Programm, das ich da durchgezählt habe. Das war unglaublich, hätte ich nie erwartet. Einerseits habe ich so dieses Verhältnis vom Sauerstoff zum Stickstofflevel optimiert, weil eben der Körper so eine gewisse Schwelle hat. Und ja, wenn man da drüber ist, dann ist so auch dieses wieder atmen müssen, sage ich jetzt. Also wenn du zum Beispiel jetzt unter Wasser bist und tauchst, dann weißt du, dass du aber einem gewissen Zeitpunkt wieder auftauchen musst. Und ich habe mir da oft extrem schwer getan, längere Zeit unter Wasser zu bleiben. Und ja, für mich hat das jetzt wirklich geholfen, so von einer halben Minute, die ich da quasi ohne Luft bleiben konnte, wirklich auf teilweise, ich glaube, der Bestwert war so 3 Minuten zu steigern. Also unglaublich. Weiters waren ja dann so Übungen drinnen, so mit Liegestütz. Da habe ich das Maximum meiner Liegestütze mehr als verdoppelt. Wieder unglaublich, weil das, ich glaube, dass ich da schon recht fit war. Und bei so einem Baseline-Test ungefähr 55 Liegestütze gemacht habe, aber ganz normal mit Atmung und einfach halt, bis der Muskel nicht mehr konnte. Und durch diese 9 Wochen mit dem Training jetzt bin ich von 55 mit normaler Atmung auf sage und schreibe 141 Wiederholungen ohne Atmung gekommen. Sprich, ich habe eingeatmet und habe den Atem angehalten und dann die Liegestütze gemacht. Und es ist unglaublich, was sich da durch die Atmung verändert hat, durch diese bessere Sauerstoffversorgung im Körper, wo man einfach so viel effizienter und so viel mehr Wiederholungen rausbringt. Das ist unglaublich, das kann man jetzt gar nicht so beschreiben, aber ich war echt beeindruckt davon. Und 141 Wiederholungen, also es geht nicht immer, aber so im Schnitt bin ich doch deutlich zwischen 80, 90 und 110 Wiederholungen und halt bei Besttagen so um die 130 oder 140 Wiederholungen. Also auch hier unglaublich, was da einfach geht. Und das dritte konkrete Resultat, das ich da bekommen habe, war auch so diese Kälteadaption, wo ich gemerkt habe, okay, indem ich jetzt mich daran gewöhnt habe, eben länger und kälter zu duschen, wo ich einfach leistungsfähiger und resistenter geworden bin, auch gegen Verkühlungen, wo das Immunsystem stärker geworden ist, wo ich eigentlich nicht seit Ewigkeit nicht mehr krank war. Ich glaube, letztes Jahr im Winter einmal, aber sonst eigentlich nie. Und ja, bessere Heilung und ebenso Übungen auch so durch einen Sprung in einen See im Winter oder Duschen bei 3 Grad kaltem Wasser ist zwar nicht lustig, aber es hilft auf jeden Fall. Und ja, das sind so gesehen auch unglaubliche Erkenntnisse und Erfahrungen, die ich da gesammelt habe, mit denen ich zu Beginn dieses Projekts einfach nicht gerechnet hätte und dass das so einen massiven Einfluss auf unsere Performance und Gesundheit auch hat. Und ja, findet diesen Bereich eben auch sehr spannend, werde mich dem auch im neuen Jahr sicher sehr viel Zeit widmen, weil ich eben denke, dass man da mit doch relativ geringem Aufwand seinem Körper auch sehr viel Gutes tun kann. Und auch hier wieder die Frage für dich: Was glaubst du, was bräuchte vielleicht dein Körper möglicherweise, was du ihm noch nicht gibst oder was er mehr bräuchte? Ja, das waren so gesehen meine 4 Learnings oder die größten 4 Learnings aus 2018. Es hat natürlich unglaublich viele andere gegeben, aber habe mir da die Mühe gegeben, die genau auf diese 4 hinunterzubrechen, die für mich den größten Einfluss hatten. Ja, jeden Tag ein Stück besser ist eben, glaube ich, ein guter Leitspruch, den ich für mich da gewählt habe, um mich einfach weiterzuentwickeln. Und sinngemäß kann man den sicher erweitern auf jedes Jahr ein Stück besser. Und ich bin wirklich dankbar für die vielen tollen und lehrreichen Erfahrungen und Learnings, die ich da 2018 die mich da wirklich verändert haben, die ich lernen durfte, und freue mich so gesehen auch damit auf ein neues, erfolgreiches kommendes Jahr 2019. Und ja, kannst du mir auch gerne schreiben, was hast du dir im neuen Jahr vorgenommen, was hast du lernen dürfen? Lass es mich gerne wissen, mach gerne einen Screenshot von der Episode, tag mich auf Instagram, schreib mir da deine Nachricht und ich wünsche dir einen erfolgreichen Start ins neue Jahr. Geh raus und lebe dein inneres Wachstumsfeuer.